SR Info. Bilanz am Abend.
Die Wirtschaft klettert, zumindest vorsichtig. Minister Habeck hat dazu seine Frühjahrsprognose vorgelegt. Die AfD in einer schwierigen Lage. Ein Mitarbeiter des Europaabgeordneten Kra wird wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen. Kra soll aber Spitzenkandidat für die Europawahl bleiben. Und Datenschutz im Saarland. Was die Datenschutzbeauftragte des Landes für ein Fazit zu 2023 zieht und wo die Herausforderungen der Zukunft liegen. Das und weitere Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Schönen guten Abend. Robert Habeck mag keine PowerPoint-Präsentationen. Diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn der Bundeswirtschaftsminister mal wieder eine Wirtschaftsprognose abgibt. Da hält er die Diagramme lieber selber in die Höhe auf Pappe gedruckt. So wie auch heute bei der Frühjahrsprognose, die verglichen mit der Prognose Anfang des Jahres gar nicht mal so schlecht aussieht. Erst geht es vorsichtig aufwärts, kommendes Jahr dann ein gutes Stück schneller. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Es geht aufwärts mit der Konjunktur, wenn auch nur ganz langsam.
0,3% ist natürlich nichts, mit dem wir zufrieden sein können,
sagt der Bundeswirtschaftsminister. Aber immerhin hätten sich die Voraussetzungen für einen Aufschwung verbessert. Die sinkende Inflation, vor allem fallende Preise für Energie und Lebensmittel, ließen den Menschen mehr Geld im Portemonnaie, bilanziert Robert Habeck. Und er hofft darauf, dass sie es auch ausgeben. Damit aus den Zehntelprozentpunkten beim Wachstum wieder höhere Zuwächse entstehen, werde die Bundesregierung weiter an Deutschlands Strukturproblemen arbeiten, verspricht der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Weniger Bürokratie, kürzere Genehmigungsverfahren und Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel. Nun ist Robert Habeck Realist genug, um einzugestehen, dass die internationale Lage alles andere als wachstumsfördernd ist.
Die Weltwirtschaft ist abhängig von den Krisen in dieser Welt. Und mit Blick auf das Rote Meer, auf die Situation im Nahen Osten, auf den wachsenden Protektionismus allenthalben, muss man vorsichtig sein.
Trotzdem könne es noch vor der Europawahl im Juni ein Wirtschaftsförderungsprogramm der Bundesregierung geben, sagt Habeck auf Nachfrage. Auf die zuletzt präsentierten Vorstellungen des Koalitionspartners FDP will der Minister allerdings nicht eingehen. Als Habeck zur mutmaßlichen China-Spionage im Mitarbeiterstab des AfD-Europaspitzenkandidaten Maximilian Kra befragt wird, zögert er kurz und sagt, hier könne er als Minister nicht viel sagen, außer dass Spionageversuche aus bestimmten Ländern ein bekanntes Phänomen seien. Und apropos AfD, dass jede Forderung nach einer Abschottung Deutschlands fahrlässig sei.
Die ökonomische Substanz des Landes lebt von Zuwanderung. Der politische Albtraum, ein Land zu haben, wo nur noch die Leute Bartsch und Habeck und Müller und Meier heißen und wir nur noch deutsche Produkte an Deutsche verkaufen, ist ein Verarmungsprogramm für diese Republik.
Mit großer Sorge, sagt Robert Habeck dann noch, habe er die Studie über den wachsenden Pessimismus und den Rechtsruck unter jungen Menschen gelesen. Er habe den Eindruck,
dass Zukunftshoffnung und Frohsinn gerade im Moment nicht der Treiber dieser Generation ist, sicherlich auch die globale Erderwärmung. Ich nehme das ernst und ich möchte gerne den vor allem jungen Leuten ein Gesprächsangebot machen, da wo sie sind.
Und das ist auf TikTok. Seit heute ist dort ein Account unter dem Namen Habeck und Team online. Morgen will der Bundeswirtschaftsminister das erste Mal live auf der Plattform auftreten.
Lothar Lenz mit dem langsamen Aufwärts in der Wirtschaft. Und von da kommen wir zu einem kräftigen finanziellen Aufwärts, dass über 21 Millionen Menschen in Deutschland freuen dürfte, die Renten steigen. Um knapp 4,6%, und zwar zum 1. Juli. Vergangenes Jahr lag die Schätzung für diesen Sommer noch bei 3,5%. Und die knapp 4,6 sind jetzt aber offiziell. Die Bundesregierung hat eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Heil von der SPD jetzt beschlossen. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Schon in den vergangenen Jahren sind die Renten kräftig gestiegen. Doch die hohe Inflation hat das Plus dabei mehr als aufgefressen. Das ist in diesem Jahr anders. Einer erwarteten Inflation von rund 2,5% steht ein Plus von knapp 4,6% bei der Rente gegenüber. Von einer guten Nachricht für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner spricht denn auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
Der Hintergrund ist, dass wir einen starken Arbeitsmarkt haben. Noch nie waren so viele Menschen in Arbeit in Deutschland wie heute. Und der zweite Grund ist, dass wir kräftige Lohnabschlüsse haben.
Basis für die Berechnung der Rentenanpassung ist nämlich die allgemeine Lohnentwicklung. Berücksichtigt wird auch, wie sich die Zahl der Rentenbezieher im Vergleich zur Zahl der Beitragszahler entwickelt. Heil kündigte an, dass das geplante Rentenpaket der Ampelkoalition im Mai im Kabinett behandelt werden soll. Es sieht die Einführung der sogenannten Aktienrente vor. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass die Renten nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen dürfen. Dies hat zu Kritik auch innerhalb der Koalition geführt, weil damit höhere Rentenbeiträge bzw. höhere Bundeszuschüsse verbunden sind. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler hat aus Anlass der Rentenerhöhung die Forderung seiner Partei nach Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 wiederholt. Ohne tiefgreifende Reformen sei das Rentensystem nicht zukunftsfähig.
Die AfD im EU-Parlament sorgte erneut für Gesprächsstoff. Eigentlich würde der Wirbel um den EU-Abgeordneten Peter Bistron ja schon ausreichen. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich von einem pro-russischen Propagandanetzwerk bestechen lassen. Er selbst streitet das ab. Der tschechische Geheimdienst will aber Beweise dafür haben. Jetzt die Affäre im Umfeld des EU-Abgeordneten und AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Einer seiner Mitarbeiter wurde wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen. Krah selbst äußerte sich besorgt, will aber an seiner Kandidatur für die Europawahl festhalten. Björn Dahke fasst den Stand der Dinge zusammen.
Maximilian Krah ist am Morgen an die Spree gekommen. Vor dem Bundestag spricht der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl in ein halbes Dutzend Mikrofone.
Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehme Angelegenheit.
Die unangenehme Angelegenheit ist der Spionageverdacht gegen einen seiner Mitarbeiter. Dieser sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt wirft ihm vor, Informationen an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben zu haben.
Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen.
Krah hatte sich am Morgen im Bundestag mit den AfD-Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla beraten. Danach sagt der Spitzenkandidat seinen Auftritt beim Europa-Wahlkampfauftakt am kommenden Wochenende ab. Wie Weidel und Chrupalla zu Krahs Kandidatur stehen, sagen sie nach dem Krisengespräch hinter verschlossenen Türen nicht. Später kommt ein schriftliches Statement, 4 Sätze lang, mit dem Versuch, auf Distanz zu gehen.
Jegliche Einflussnahme fremder Staaten durch Spionage, aber auch der Versuch, Meinungen und Positionen zu kaufen, müssen aufgeklärt und mit aller Härte unterbunden werden.
In der AfD scheint sich die Verwunderung über die Vorwürfe aber in Grenzen zu halten. Krah steht schon länger in der Kritik, er sei zu freundlich gegenüber China und Russland. Ende vergangenen Jahres hatte ihn die US-Bundespolizei FBI bei einem USA-Besuch zu möglichen Geldzahlungen aus Russland befragt. Auch für Konstantin von Notz kommen die Vorwürfe gegen die AfD nicht überraschend.
Man versucht, den Laden schlecht zu reden und durch Wahlen in die Verantwortung zu kommen, um dann die Demokratie zu schleifen und abzuschaffen. Und deswegen sind diese Parteien, diese rechtsextremen Parteien, der natürliche Allianzpartner der Autokratien dieser Welt.
Der Grünen-Fraktionsvize ist Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, das die Geheimdienste kontrollieren soll. Er warnt schon länger vor den Einflussversuchen Chinas und Russlands und den Verbindungen zu rechtsextremen Parteien in Europa. Wie ernst die Bundesregierung die Spionagevorwürfe nimmt, wird am Nachmittag klar.
Das, was wir da erfahren haben, das finde ich sehr, sehr, sehr besorgniserregend.
Olaf Scholz betont, wie wichtig die Spionageabwehr ist. Aus Sicht des Bundeskanzlers läuft sie erfolgreich.
Man sieht an den jüngsten Verhaftungen, dass das ziemlich gut gelingt. Und das sollte uns anspornen, mit aller Kraft alles dafür zu tun, dass wir allen auf die Schliche kommen, die gegen uns und unsere Sicherheit spionieren.
Morgen setzt die Ampel die Vorwürfe gegen die AfD auf die Tagesordnung des Bundestages. Jeder soll sich ein Bild machen können, erklärt der grünen Innenpolitiker von Notz.
Das wirksamste aller Mittel ist, dass solche Skandale Konsequenzen haben und die Leute sehen, dass die AfD nicht für die Interessen Deutschlands eintritt, sondern eben für die fremder Mächte.
Eine Stunde wollen die Abgeordneten darüber diskutieren und so nicht zulassen, dass die AfD einen Schlussstrich zieht.
Übrigens hat jetzt auch die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden Vorermittlungen gegen Krah selbst eingeleitet. Das hat ein Behördensprecher dem MDR bestätigt. Dabei geht es um mutmaßliche russische und chinesische Geldzahlungen an Krah. Er selbst bestreitet jedes Fehlverhalten. Vorermittlung bedeutet, es geht zuerst mal nur um das Sammeln und Auswerten von Hinweisen. Es ist kein richtiges Ermittlungsverfahren. Dass andere Länder versuchen, zum Beispiel in Deutschland zu spionieren, das ist jetzt nicht besonders überraschend. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat es vorhin auch schon im Beitrag gesagt. Wenn dann aber tatsächlich gleich mehrere Personen wegen Spionageverdachts festgenommen werden, einer von ihnen Mitarbeiter eines EU-Abgeordneten, das ist dann aber doch etwas Besonderes. Und das dürfte auch Thema gewesen sein bei einem Treffen heute in Berlin. Da sind Vertreter der deutschen Wirtschaft und des Bundesamts für Verfassungsschutz zusammengekommen. Thema der Tagung: Chinas Streben in der Welt und die Frage, welche Auswirkungen hat Chinas Handeln auf die Sicherheit deutscher Unternehmen und auf die Politik? Philipp Eckstein berichtet.
Die Warnungen und Aufforderungen, im Umgang mit China nicht naiv zu sein, sind lange bekannt. Und doch war es Sinan Seelen, Vizechef des Bundesamts für Verfassungsschutz, offenbar ein Anliegen, sie noch einmal mit deutlichen Worten zu unterstreichen. Auch angesichts der aktuell bekannt gewordenen mutmaßlichen Spionagefälle.
Im Grunde hängt am Ende des Tages von Ihrer Beratung ab, ob Ihre Unternehmen fortbestehen werden oder nicht.
Der Verfassungsschützer richtete seine Worte direkt an die Sicherheitsberaterinnen und Berater deutscher Unternehmen im Publikum.
Wir haben eine Vielzahl von Fallbeispielen, in denen die vielleicht eine etwas höchst optimistische und zu positive Haltung hinsichtlich der Handelsbeziehungen zu China dazu geführt hat, dass sich diese Unternehmen praktisch aufgelöst haben. Das droht auch Ihnen.
Seelen nannte als mögliche Gefahren zu große Abhängigkeiten von China, geopolitische Konflikte etwa um Taiwan mit Auswirkungen auf Lieferketten, Sabotage, Cybercrime und Industriespionage. Und er machte deutlich, wenn deutsche Unternehmen in China Geschäfte machen,
prallen zwei Welten aufeinander, und zwar asymmetrisch.
Auf der einen Seite deutsche Privatunternehmen, die gerne gute Geschäfte machen wollen. Auf der anderen Seite chinesische Unternehmen, die stark von der Politik abhängig sind. Denn Politik steht in China an erster Stelle. Unternehmen müssen sich dem unterordnen, im Zweifelsfall auch mit dem Staat kooperieren. Das betonte auch Sandra Heb, China-Expertin von der Hochschule Bremen. Es gehe der chinesischen Führung, sagte Heb.
Im Wesentlichen darum, sicherzustellen, dass die Wirtschaft insgesamt so ausgerichtet ist, dass China selbst weniger verletzlich wird und vielleicht aber auch umgekehrt eher dazu in die Lage versetzt wird, andere zu verletzen oder anderen gefährlich zu werden.
Für die etwa 5000 deutschen Unternehmen, die in China tätig sind, ist das eine Herausforderung. Genauso für Firmen, die chinesische Investoren haben.
Die Nachricht ist angekommen,
sagte Alexander Borg-Schulze, Vorstand der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft.
Und ich kann Ihnen auch sagen, nicht erst seit heute und seit den Festnahmen der vergangenen Tage.
Borg-Schulze wehrte sich im Interview gegen den häufig geäußerten Vorwurf, die deutsche Wirtschaft sei im Umgang mit China zu naiv.
Unsere Unternehmen sind sensibilisiert und sind vorbereitet und passen sich natürlich auch diesen, sage ich mal, dynamischen Bedrohungssituationen immer wieder an.
Dabei ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer häufig ein Spagat zwischen wirtschaftlichen Chancen und Risiken, etwa durch Industriespionage oder wachsende Abhängigkeiten abwägen zu müssen. Insgesamt sind dabei viele Unternehmen heute besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren, sagte Verfassungsschutz-Vizepräsident Seelen.
Besser, aber nicht gut genug. Ich denke, wir haben einen Weg vor uns.
Die Debatte um den richtigen Umgang mit China geht weiter, in der Wirtschaft und der Politik.
Informationen von Philipp Eckstein aus Berlin. Ein Datenschutzbeauftragter hat manchmal einen ganz schön bürokratischen Job. Es geht viel um Richtlinien und Vorgaben, deren Sinn sich manchmal erst erschließt, wenn etwas in Sachen Datenschutz schiefgelaufen ist. Gerade in den letzten Jahren ist aber ordentlich Bewegung in die Sache gekommen, spätestens durch die Corona-Pandemie, die die Digitalisierung zum Beispiel in Schulen oder in Unternehmen so schnell vorangetrieben hat, dass vielleicht nicht mehr alle hinterherkamen. Dass der Datenschutz Schritt hält, das ist aber nun mal wichtig und dementsprechend sind auch regelmäßige Lageberichte sinnvoll. Die Datenschutzbeauftragte des Saarlandes, Monika Gretel, hat ihren Bericht für das vergangene Jahr heute vorgestellt. SR-Reporter Markus Persson war dabei. Markus, was steht denn in dem Bericht drin? Ach, ich habe gehört, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt im Plan etwas verrannt. Über den Datenschutz sprechen wir gleich dann. Weitere Informationen jetzt erstmal in kurz und knapp mit Peter Weizmann. Knapp 282 Millionen Menschen hatten im vergangenen Jahr nicht genug zu essen. Das belegt ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen. Die Zahl hat sich demnach im Vergleich zum Vorjahr um 24 Millionen erhöht und damit zum fünften Mal in Folge. Nach Angaben der UN breitet sich der Hunger vor allem im Gazastreifen, dem Sudan und anderen Konfliktgebieten aus. Die Vereinten Nationen riefen die Staaten dazu auf, den Hunger entschlossener zu bekämpfen. Das EU-Parlament hat den Weg für ein europäisches Lieferkettengesetz freigemacht. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg für die Regelung. Mit dem Gesetz werden Unternehmen für Menschenrechtsverstöße in ihren Lieferketten zur Verantwortung gezogen. Es soll künftig für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten gelten. Die Stimmung in der Saarwirtschaft ist nach Angaben der IHK auch im April äußerst verhalten. Die Geschäftslage habe sich zwar in einigen Bereichen wie etwa im Dienstleistungsgewerbe verbessert, die Aussichten in der Industrie seien aber weiter eingetrübt. Grund dafür sei der deutliche Rückgang von Auftragseingängen. Insgesamt bewerteten 35% der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage mit gut oder sehr gut, 49% mit befriedigend und 16% mit schlecht. Der Saarländische Landtag hat beschlossen, dass Arbeitnehmer künftig mehr bezahlten Bildungsurlaub nehmen können. Die Grenze wird von 2 auf 5 Tage angehoben, ohne dass dafür eigener Urlaub in Anspruch genommen werden muss. Der Bildungsurlaub kann für ein Ehrenamt oder für die politische oder berufliche Weiterbildung genutzt werden. Die SPD-Fraktion sieht damit eine Möglichkeit, Fachkräfte für das Saarland zu gewinnen oder sie hier zu halten. Die CDU-Fraktion lehnte die Änderungen ab. Sie sieht darin eine Belastung für die Unternehmen im Land. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Heilmann will die Reform des Klimaschutzgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht stoppen. Er hat einen entsprechenden Antrag eingereicht und das mit dem aus seiner Sicht zu schnellen Gesetzgebungsverfahren begründet. Die Ampelkoalition habe vergangene Woche einen Änderungsantrag für die Reform eingebracht. Heilmann zufolge hätte das Parlament darüber erst bei einer Anhörung diskutieren müssen. Eigentlich sollte der Bundestag am Freitag über die Reform des Klimaschutzgesetzes abstimmen.
So, und jetzt kommen wir zum Thema Datenschutz, das auch natürlich im Saarland ein Thema ist. Dementsprechend hat das Land auch seine eigene Datenschutzbeauftragte. Monika Gretel heißt die. Die stellt regelmäßig einen Bericht vor, was in Sachen Datenschutz im Saarland so passiert ist und was noch gemacht werden muss. Das hat sie heute getan für das Jahr 2023. Mit dabei war SR-Reporter Markus Persson. Was steht denn in dem Bericht drin?
Zunächst einmal muss man sagen, also die Zahl der Anliegen, mit denen sich jetzt Personen oder Unternehmen an die Datenschutzbehörde gewandt haben, die ist im Vergleich zum Jahr 2022 also ungefähr gleich geblieben. Also letztes Jahr gab es auch um die 1500 Beratungsanfragen an die Behörde und die Zahl der Datenschutzverletzungen, die gemeldet worden sind, die ist dagegen gut gestiegen. Also das waren nämlich rund 730 gewesen, das waren knapp 300 mehr als noch 2022. Aber da sagt auch die Datenschutzbeauftragte Monika Gretel dazu, das liegt auch daran, dass Unternehmen und Personen, die sind sensibler geworden, was sowas angeht und auch sich schneller bei ihnen melden. Und es wurde auch mehr Bußgeld verhängt als noch im Vorjahr. Insgesamt wurden 9 Bußgeldbescheide ausgestellt und rund 210.000 Euro gefordert. Das waren 70.000, 80.000 Euro mehr als im Jahr davor. Dass die Anforderungen an die Behörde immer weiter steigen, das begründet die Datenschutzbeauftragte Monika Gretel so.
Es gibt immer mehr Cyberangriffe, Ransomware-Angriffe und da sind immer personenbezogene Daten betroffen. Entweder werden Daten abgezogen, tauchen nachher im Darknet auf oder aber man hat einfach keinen Zugriff mehr auf Daten.
Also die kriminelle Energie, die steigt hier weiter an.
Aber auch mehr Sensibilisierung haben wir ja gerade gehört, also schon mal eine gute Sache. Hast du denn ein paar Beispiele für konkrete Fälle, in denen die Behörde in Aktion getreten ist?
Ja, also ich meine, Datenschutz betrifft ja im Prinzip fast alle Lebensbereiche heutzutage und man kann sagen, eigentlich gibt es überall klassische Fälle. Also großes Thema wie in Vorjahren ist beispielsweise Videoüberwachung von Privatgrundstücken, aber auch beispielsweise Parkplätze. Also wenn dort quasi Videoaufnahmen gemacht werden, um Dauerparker am Nummernschild zu identifizieren, also Leute, die gar nicht einkaufen wollen, sondern einfach nur dort parken, das ist nicht zulässig, sowas zu überwachen. Und tätig geworden ist die Behörde interessanterweise auch beim Thema Funkwasserzähler. Denn neuerdings werden ja die ganzen Zähler ausgetauscht und die Wasserversorger haben haben jetzt Funkwasserzähler, die alle 15 Sekunden Daten übermitteln, wie viel Wasser verbraucht wird. Und da sagt die Behörde, die Datenschutzbehörde, das ist natürlich völlig unnötig, denn eigentlich werden die Zähler ja immer zum Jahresende oder Jahresanfang abgelesen und da müssen nicht alle 15 Sekunden Daten gesammelt werden oder gesendet werden. Dann könnte man ja quasi von jedem Kunden ein komplettes Bild erstellen, wann er wie Wasser verbraucht. Bei der Polizei gab es auch die ein oder andere Nutzung von den internen Informationssystemen zu privaten Zwecken. Das heißt also, da hat vielleicht ein Vater oder eine Mutter mal geguckt, ob der neue Freund der Tochter vielleicht was auf dem Kerbholz hat. Und worüber wir auch berichtet hatten, es gab ja mal diese Website Gesichterparty vor mehr als 20 Jahren, wo Partyfotos aus Diskotheken hochgeladen wurden, wo man dann die Leute, wo sie sich selbst entdecken konnten. Und ja, die Website, die ging ja dann irgendwann offline und letztes Jahr sind diese Bilder dann nochmal auf Instagram aufgetaucht und da hat die Datenschutzbehörde auch gesagt, na, natürlich geht das nicht, wenn man nicht bei den Leuten nachgefragt hat. Und Frau Kretel hat auch betont, dass in den kommenden Jahren aber noch ein viel größeres Problem auf die Behörde zukommt.
KI heißt zum einen, dass mit ganz vielen personenbezogenen Daten gearbeitet wird. Das sind schon sehr komplexe, auch technische Verfahren. Und wenn man die auch datenschutzgerecht bewerten will, ist es sehr aufwendig. Und KI wird uns in den kommenden Jahren immer mehr begleiten. Also ich glaube, da kommen große Herausforderungen auf unsere Dienststelle zu.
Also künstliche Intelligenz, das wird das Problem der Zukunft.
Im Saarland und überall sonst. Jetzt hat die Datenschutzbeauftragte ja vergangenes Jahr schon gesagt, wir brauchen viel mehr Personal für unsere Behörde. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, also tatsächlich ist im Doppelhaushalt der Landesregierung eine Stelle für die Behörde vorgesehen. Das heißt also, die Mitarbeiterzahl wird von jetzt 20 auf 21 steigen. Aber da sagt Frau Kretel auch, das ist einfach nicht genug. Also gerade wenn man jetzt diesen Bereich künstliche Intelligenz sieht, da sind so viele Daten, die dort verarbeitet werden. Und da sagt sie auch, also man braucht mehr Personal. Also sie hat gesagt, so 3-4 Stellen mehr sollten es doch bestimmt schon mal sein, aber es ist halt so wie überall, die Aufgaben wachsen, aber nicht unbedingt der Personalstand.
Wie ist es um den Datenschutz im Saarland bestellt? Informationen waren das von SR-Reporter Markus Persson. Ein volles Programm hat Bundespräsident Steinmeier in den vergangenen Tagen bei seinem Türkei-Besuch hinter sich gebracht. Los ging es in Istanbul. Dort traf sich der Bundespräsident mit dem frisch wiedergewählten Bürgermeister der Millionenmetropole, Ekrem İmamoğlu. Der gilt innerhalb der Opposition als großer Hoffnungsträger und wird schon als Präsidentschaftskandidat gehandelt. Heute dann der große Abschluss, das Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara, wo auch klar wurde, das ist kein rein zeremonieller Austausch von Höflichkeiten, da gibt es auch mal deutlichere Worte. Uwe Lüb berichtet aus der Türkei.
Merhaba, Asker. Ich grüße euch, Soldaten, ruft Bundespräsident Steinmeier. Es ist ein Ritual beim Empfang mit militärischen Ehren am Amtssitz von Präsident Erdogan in Ankara. Kurz darauf ziehen sich die beiden zu einem Vier-Augen-Gespräch zurück. Es dauert rund 2 Stunden, 4-mal so lange wie geplant. Die Liste der angesprochenen Themen ist lang. Es geht um einen Ausbau der Handelsbeziehungen, deutsche Erdbebenhilfe, den Krieg in der Ukraine, Zusammenarbeit in Rüstungsfragen und rassistische Vorfälle in Deutschland. Über allem steht jedoch der Nahostkrieg. Steinmeier macht klar, seines Erachtens gäbe es den Krieg ohne den Überfall der terroristischen Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres nicht. Und sagt dann:
Dieser Meinung sind wir beide. Ohne eine politische Perspektive für die Palästinenser wird es mittel- und langfristig keinen Frieden und keine dauerhafte Sicherheit für Israel geben. Und auch das eint uns. Am Ende kann diese politische Perspektive nur in der Zwei-Staaten-Lösung liegen.
Eine Zwei-Staaten-Lösung fordert auch Erdogan. Zugleich erinnert er an Zehntausende getötete Palästinenserinnen und Palästinenser. Israel trägt nach seiner Ansicht eine große Mitverantwortung an der Entwicklung seit dem 7. Oktober. Netanyahu gefährdet die Sicherheit unserer gesamten Region, einschließlich seiner eigenen Bürger, nur um sein politisches Leben zu verlängern. Die Bemühungen der israelischen Führung, die in Gaza begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Massaker herunterzuspielen, sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Jeder weiß, dass die Bedrohung für den regionalen und globalen Frieden zunimmt, solange die israelischen Angriffe andauern. Hinter den sehr ernsten Themen sollten jedoch nicht die besonderen Beziehungen verblassen, sagt Steinmeier, denn
mit wohl keinem anderen Land der Welt hat Deutschland so viele und so dichte familiäre und freundschaftliche Verbindungen wie mit der Türkei.
In der Steinmeier aber Defizite sieht, die er auch angesprochen habe, und verpackt das Ganze noch einmal höflich, indem er der Türkei wünscht:
eine dynamische, eine demokratische und natürlich europäisch orientierte Entwicklung. Ich wünsche mir, dass wir aus unseren bereits 100 Jahren währenden Beziehungen noch mehr Erfolge, noch mehr Zukunft für beide Seiten herausholen können.
Wenn der Präsident aber einen Gastronomen und 60 Kilogramm Dönerfleisch mit in die Türkei bringe, hole er dann aus seinem Besuch nicht zu wenig raus, wird er gefragt. Ob solche Aktionen nicht ein Zeichen seien für oberflächlich gewordene deutsch-türkische Beziehungen.
Ich finde, sie sind kein Zeichen dafür, wie oberflächlich die Beziehungen geworden sind, sondern eher ein Zeichen für die Oberflächlichkeit der Debatte.
Zumindest was den Debattenton zwischen Steinmeier und Erdogan betrifft, setzen sie neue Maßstäbe. Ganz anders als bei ihrem Treffen im November gehen sie fast freundschaftlich miteinander um.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr Präsident, werter Freund.
Erdogan nennt Steinmeier sogar seinen lieben Freund, dem er dann auf Deutsch antwortet:
Dankeschön.
Vorwürfe in beide Richtungen gab es viele im Krieg zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas. Doch dieser wog besonders schwer, der Vorwurf, Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA oder UNRWA seien in den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verstrickt bzw. sogar daran beteiligt gewesen. Vorgestern dann der Bericht einer Untersuchungskommission mit dem Tenor, es gibt keine Anzeichen für solche Verbindungen zu terroristischen Organisationen. Heute dann die Nachricht, dass die Bundesregierung ihre Zusammenarbeit mit der UNRWA wieder aufnimmt. Tim Aßmann berichtet.
Svenja Schulze nahm sich Zeit. Mehr als eine Stunde sprach die Bundesentwicklungsministerin am Rande ihres Besuchs in Israel und den palästinensischen Gebieten über deutsche Entwicklungshilfe und andere Kooperationsprojekte in der Region. Im Mittelpunkt die deutsche Unterstützung für das in der Kritik stehende Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, kurz UNRWA. Israel wirft der Organisation vor, im Gazastreifen von der Hamas unterwandert zu sein. Das Auswärtige Amt und Svenja Schulzes Bundesministerium für Zusammenarbeit hatten die Förderung für die UNRWA im Gazastreifen daraufhin auf Eis gelegt und wollen sie nun in Kürze wieder aufnehmen. Ministerin Schulze sieht das Hilfswerk entlastet durch einen aktuellen unabhängigen Untersuchungsbericht im Auftrag der Vereinten Nationen.
Mit diesem Bericht ist erst einmal klar, die Arbeit dieser Organisation ist sinnvoll, ist richtig. Sie erreicht die Menschen vor Ort. Die Gelder kommen dort an, wo sie ankommen sollen.
Israel bleibt bei seinem Unterwanderungsvorwurf gegen das Hilfswerk, ist dafür aus Sicht der Untersuchungskommission aber Beweise schuldig geblieben. Die wären aber auch aus Sicht der Bundesentwicklungsministerin nötig, um eine dauerhafte Einstellung der UNRWA-Förderung rechtfertigen zu können.
Ich glaube, dass man sehr genau hingucken muss und dass man Belege braucht. Das ist auch egal, wer da was sagt. Wir müssen dann Belege für Verfehlungen haben. Und das ist für die gesamte Arbeit wichtig, nicht nur hier in der Frage palästinensische Gebiete.
Der nun vorgelegte Untersuchungsbericht ist für Svenja Schulze eine tragfähige Grundlage, um mit dem UN-Hilfswerk auch im Gazastreifen weiter zusammenzuarbeiten.
Die Ergebnisse sind sehr eindeutig, sodass wir sagen, wir können da weiter mitfinanzieren. Es ist im Interesse Israels, dass auch auf der palästinensischen Seite den Menschen geholfen wird. Wenn Menschen keinerlei Perspektive haben, wenn sie nichts zu essen und zu trinken haben, dann ist das kein Weg hin zu einer friedlichen Gesellschaft. Und deswegen ist es so zentral wichtig, dass über die Vereinten Nationen dort Hilfe geleistet wird.
UNRWA arbeitet seit Jahrzehnten im Gazastreifen, betreibt Schulen und Gesundheitszentren, beschäftigte vor dem Krieg rund 13.000 Menschen und ist aktuell auch aus Sicht der deutschen Regierung als Partner vor Ort alternativlos.
Das sind diejenigen, die die Hilfe jetzt organisieren. Und das machen sie nicht erst jetzt, sondern das haben sie über viele, viele Jahrzehnte getan. Und deswegen gibt es auch sehr viel Erfahrung damit. Und das führt eben dazu, dass in der jetzigen Situation wir auch nicht auf UNRWA verzichten können. Es ist kaum jemand anderes in dieser Größenordnung dort vor Ort.
Deutschland unterstützt das Hilfswerk auch im palästinensischen Westjordanland und arbeitet ebenfalls mit der dortigen Autonomiebehörde zusammen. Bei ihrem Besuch in Ramallah sagte die Bundesentwicklungsministerin Unterstützung für ein Programm zu, mit dem die Schaffung neuer Jobs gefördert werden soll.
Die Arbeitslosigkeit ist nach dem 7. Oktober allein in der Westbank auf über 50% angestiegen. Das heißt, viele Menschen, die vorher auf der israelischen Seite gearbeitet haben, können das jetzt nicht mehr, haben keine Erlaubnis mehr dafür. Und das stellt natürlich in Frage, wie sie ihre Familie ernähren, wie sie überhaupt in ihrem Leben weiterkommen.
Das nun vereinbarte Programm sieht vor, auf lokaler Ebene Anschubfinanzierung für Projekte zu leisten, aus denen dann weitere Arbeitsplätze entstehen können. Die Bundesregierung will dafür noch in diesem Jahr rund 25 Millionen Euro zur Verfügung stellen.
Wir schauen jetzt noch aufs Wetter im Saarland. Der April tobt sich gerade richtig aus. Regenschirme gehen auf und zu und wieder auf und wieder zu. Das wechselhafte Wetter setzt sich in der Nacht auch fort. Auch dann müssen wir mit einzelnen Schauern rechnen. Die Temperaturen gehen dann in der Nacht runter auf 3 bis 0 Grad. Morgen dann wieder wechselhaft. Ein paar Schauer sind immer wieder dabei. Zwischendurch gibt es aber auch ein paar längere trockene Abschnitte, dazu 7 bis 11 Grad. Und genauso durchwachsen geht es auch am Freitag weiter. Es wird langsam wieder milder, 10 bis 14 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Stefan Eising. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und hier nimmt Maria Gutierrez Sie jetzt mit durch den Abend.